Der Ausgangstext unserer heutigen Predigt steht in Matthäus 13, Vers 52. Matthäus 13, Vers 52. Da sprach er: Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist ein Text, der steht am Ende von einer Serie von Geschichten, besonders über das Himmelreich, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Und zum Schluss dieser Geschichten fragt er sie, Vers 51, habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Und dann kommt dieser Satz: Darum gleich jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Wenn wir diesen Text mal in seiner Reihenfolge nehmen, dann erkennen wir eine Steigerung. Der Schriftgelehrte, das ist die Basis. Und aus dem kann was werden. Aus dem Schriftgelehrten kann was werden. Nämlich, steht doch da, ein Jünger. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus dem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und ich möchte mit diesem Text anfangen, mal an die Basis zu gehen. Es geht um eine Grundlage. Die Grundlage ist in diesem Fall, in der Schrift gelehrt und bewandert zu sein. Es gibt so viele Aspekte in diesem Bereich, aber ich möchte nur mal jetzt diesen einen hervor- oder heraussuchen. Im Berufsleben hat sich das in den letzten Jahren herauskristallisiert. Es gibt einen Begriff, der hat einen festen Platz. Das ist der Begriff des lebenslangen Lernens. Wenn früher ein junger Mensch einen Beruf erlernte, dann übte er ihn meistens während seiner gesamten Lebenszeit aus. Häufig sogar in einer einzigen Firma. Und nicht nur das, häufig konnte er sogar sein Werkzeug und sein Know-how an einen Nachfolger weitergeben. Heute spricht man davon, dass es in Zukunft eher die Ausnahme sein wird, dass jemand sein Berufsleben ohne größere Änderungen oder Umstellungen bis zur Rente durchhält. Das setzt voraus, dass der Mensch ständig bereit ist, zu dem, was er in seiner Ausbildung gelernt hat, Neues hinzuzulernen. Lebenslanges Lernen für einen Schüler, der bisweilen die Nase von Schule voll hat, mag das ein bedrohlicher Gedanke sein. Für mich, der ich meinen Beruf schon etliche Jahre ausübe, bedeutet das, dass es niemals langweilig wird. Es wird auf der Grundlage von bekannten Techniken ständig nach neuen Möglichkeiten gesucht, wie man etwas schneller, besser, preiswerter und haltbarer machen kann. So nach dem Motto: Das Bessere ist stets der Feind des Guten. Lebenslanges Lernen. Dieser Begriff erinnert mich aber auch an eine Haltung, die ich in meiner Adventgemeinde vorfinde. Ich spreche von der Einrichtung der Sabbatschule. Meine frühesten Erinnerungen an die Adventgemeinde sind verknüpft mit den Namen Christina Heinkel, Tante Wüste, Tante Lapzinski, Onkel Schäffer. Sie haben mit uns Lieder gesungen. Sie haben Bibeltexte gelernt. Sie haben uns biblische Geschichten erzählt. Sie haben uns getragen. Sie haben uns ertragen. Und manchmal hatten sie unter uns auch zu leiden. Heute weiß ich, dass ich ihre Arbeit nicht hoch genug schätzen und würdigen kann. Ich bin ihnen für ihren Einsatz dankbar. Wie funktioniert lebenslanges Lernen bei Menschen, die an Gott glauben? Auf welche Weise bringt Gott den Menschen, mit denen er einen Bund geschlossen hat, all das bei, was sie wissen müssen, um in ihrem Leben zurechtzukommen und für das ewige Leben vorbereitet zu sein. Wir wollen die Zeit jetzt nutzen, um einige Prinzipien von Gottes Lehrmethoden kennenzulernen. Fangen wir im Alten Testament an. Schon auf den ersten Seiten der Bibel begegnet uns ein Gott, der sich nicht verborgen hält, der die Nähe seiner Geschöpfe sucht, der sie nicht nur geschaffen hat, sondern auch mit Informationen versorgt, gewissermaßen mit einer Gebrauchsanweisung für das Leben, in dem ein gerade frisch erschaffener Mensch doch noch sehr unerfahren ist. Was soll der anfangen mit dem Leben? Keine Geschichte, kein Gedächtnis. Gott beginnt mit den Grundlagen. 1. Mose 1, 28 und folgende. 1. Mose 1, 28 und folgende. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Gott musste ja ganz von vorne anfangen, bei Adam und Eva sozusagen. Das Erste, was sie beigebracht bekommen, ist der Umgang mit der Sexualität, wie auch schon die anderen Lebewesen am Vortag. Die zweite Lektion handelt vom Essen. Warum das? Bei der Rangfolge der Themen hätte doch das Verhalten am Rüsttage oder die Warnung vor der Versuchung ganz oben stehen müssen. Aber Gott möchte uns klar machen, dass wir zunächst einmal Lebewesen sind mit biologischen Funktionen, mit Trieben, mit Stoffwechsel, mit Hunger und Durst. Das heißt, diese Bedürfnispyramide ganz unten an der Basis, da fängt Gott an. Und dass alles andere wertlos ist, wenn wir unsere Geschöpflichkeit in diesen grundlegenden Dingen ignorieren oder vernachlässigen oder gar leugnen. In dem weiteren Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, da spricht Gott mit den Menschen über die gleichen Themen, nur in anderer Reihenfolge und jetzt auch mit geistlichem Bezug. 1. Mose 2, ab Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Die Reihenfolge umgedreht im Vergleich zum ersten Bericht. Hier also erst die Nahrung, verbunden mit einer Treueprüfung und der Warnung vor der Sünde, und dann Ehe und Partnerschaft, verbunden mit dem paradiesischen Gefühl, frei zu sein von irgendwelchen Schamgefühlen, weil man völlig im Einklang mit dem Schöpfer lebt. Und mit seinen Mitgeschöpfen. Anhand dieser wenigen Verse aus der Bibel können wir feststellen, dass Adam und Eva unterrichtet wurden in allen für sie wichtigen Themen. Das Lernen gehörte tatsächlich zum menschlichen Leben wie das Essen, die Gartenarbeit und die Fortpflanzung. Wie sehr nun diese Unterweisung ins Detail gegangen sein mag, das lesen wir in der Bibel nicht so, aber wir erfahren von Ellen White einige Hinweise in Patriarchen und Propheten, Seite 28 und 29. Da schreibt sie, unsere ersten Eltern blieben nicht ungewarnt vor der Gefahr, die sie bedrohte. Himmlische Sendboten machten sie mit Satans Fall und seinen Vernichtungsabsichten bekannt. Sie weiteten ihnen auch den Blick für die göttliche Regierung, die der Fürst des Bösen zu stürzen versuchte. Die Engel ermahnten sie, vor Satans Anschlägen auf der Hut zu sein, denn er würde sie unermüdlich umgarnen. Solange sie jedoch Gott gehorsam blieben, könnte der Böse ihnen nichts zuleide tun, denn im Notfall würde ihnen jeder Engel zur Hilfe kommen vom Himmel. Wenn sie seine ersten Einflüsterungen standhaft zurückwiesen, könnten sie ebenso sicher sein wie die himmlischen Boden. Gäben sie aber der Versuchung nur einmal nach, würde sich ihr Wesen so zum Bösen hin verändern, dass sie aus eigener Kraft Satan nicht widerstehen könnten. Soweit das Zitat von Ellen White. Mit dem Sündenfall wird nun alles anders. Bis dahin lesen wir in der Bibel von einem direkten Umgang Gottes mit den Menschen. Nach der Vertreibung aus dem Paradies gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Ein letztes Mal begibt sich Gott zu Adam und Eva und stellt ihnen persönlich den Erlösungsplan vor. Dies wird das neue Thema sein, das neue Unterrichtsfach, mit dem sie sich beschäftigen werden, das ihnen Hoffnung für ihr Leben gibt. Bei dieser Gelegenheit begegnet uns auch zum ersten Mal die Methode, von der unsere Sabbatschule ihr Leben erhält. Gott führt Adam und Eva und später auch deren Sohn Kain durch Fragen zum Nachdenken über sich selbst, damit sie ihren Zustand erkennen und bereit werden für die Lösungen, die Gott anbietet. Die vielen Fragen in Kapitel 3 und 4, die böten jede für sich einen Stoff für eigene Predigten. Wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebote, solltest nicht davon essen? Was hast du getan? Und zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du deinen Blick erheben? Wo ist dein Bruder? Was hast du getan? Durch Fragen führen. Und jetzt machen wir einen kleinen zeitlichen Sprung. Die Sintflut ist vorbei. Dass Gott wieder mit einem Menschen persönlich spricht, davon ist erst wieder bei Abraham die Rede. Die Patriarchen, später die Propheten und immer wieder Einzelpersonen dürfen Gott erleben, wie er sich ihnen offenbart und sie lehrt. Jetzt geschieht dies allerdings meist mit dem Auftrag, das Gehörte weiterzugeben. Zunächst mündlich und später auch ausdrücklich schriftlich. Gott delegiert also die Lehrtätigkeit an seine ausgewählten Diener, die später auch Propheten genannt werden. Beispielhaft für diesen Unterrichtsstil sind die Worte über Abraham, die Gott spricht auf dem Weg nach Sodom. 1. Mose 18, Vers 19, da spricht Gott über Abraham. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Die Patriarchen, die Familienoberhäupter, das heißt die Väter und Mütter aller Generationen, bekommen hier also mit Abraham einen göttlichen Auftrag, der später durch Mose so formuliert wird. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Zu Hause, auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Wenn euch eure Kinder später fragen, wozu all diese Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort, Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns durch seinen starken Arm. Auch hier steht die Erlösung des Menschen aus der Sklaverei durch Gottes starken Arm im Mittelpunkt aller Betrachtungen. Ein Beispiel soll es noch aus dem Alten Testament geben. Die Reformen des Josia vor der babylonischen Gefangenschaft. Von Josia wird berichtet, dass er im Alter von 16 Jahren anfing, den Herrn zu suchen. Das tat er 4 Jahre lang. Danach, also mit 20, reinigte er das ganze Gebiet Judas von allem, was an Götzenkult vorhanden war. Er ging sehr strukturiert vor und benötigte dafür 6 Jahre. Anschließend wandte er sich der Renovierung des Hauses Gottes zu. Im Zuge dieser Arbeiten fand man das Gesetzbuch des Mose. Als man es vorlas, begriff er augenblicklich, wie weit sich das Volk Gottes von Gott entfernt hatte. Was er in den vergangenen 10 Jahren geleistet hatte, war nur ein kleines Vorspiel verglichen mit der Aufgabe, die nun vor ihm lag. Und obwohl ihm durch die Prophetin Hulda mitgeteilt wurde, dass das Schicksal von Juda bereits besiegelt sein sollte, unternimmt er alle Anstrengungen, um das Volk einzuschwören auf den Bund mit dem Herrn. Wie macht man das? Wie macht's ein Josia mit einem ganzen Volk? Eine Riesenaufgabe. Sie müssen unterrichtet werden. Aber wie? Wie unterrichtet man ein ganzes Volk? Ohne Lautsprecher, ohne Internet, ohne Online-Fernstudienkurse. Auch hier muss man wieder strukturiert vorgehen. Wir lesen in 2. Chronik 34, Verse 29 bis 31. 2. Chronik 34, 29 bis 31. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalem. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurde vor ihren Ohren gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wollte, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Wie durchdringt man ein ganzes Volk mit einer neuen Botschaft? Der Schlüssel liegt in Vers 29. Die Ältesten des Volkes, das sind die entsprechend der abrahamischen Verpflichtung ihren Kindern befehlen sollten und ihrem Hause nach ihnen, dass sie des Herrn Wege halten und tun sollen, was recht und gut ist. Die Ältesten also wurden im Tempel in der neuen bzw. der alten Botschaft unterrichtet, eingewiesen, bis sie es ganz verstanden hatten. Danach war es ihre Aufgabe, die Botschaft an alle weiterzugeben, auf die sie Einfluss hatten. Das Ergebnis dieser Arbeit liest sich sehr schön in Vers 33. Und er brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Jetzt kommt diese Einschränkung, solange Josia lebte. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Stellt euch das mal vor. Ihr lieben Helfer in der Sabbatschule, das kann der Effekt eurer Arbeit sein. Diesen treuen Lehrern gilt die Verheißung, die im Buch Daniel so formuliert wird, Daniel 12, Vers 3. Da steht, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Lernen und lebenslanges Lernen im Neuen Testament. Wollen wir mal die göttlichen Unterrichtsmethoden im Neuen Testament betrachten. Jesus, der von seinen Eltern in den Heiligen Schriften bereits bestens unterwiesen war, besuchte als 12-Jähriger zum ersten Mal den Tempel in Jerusalem. Und gleich sorgte er für eine Besonderheit. Während üblicherweise ein Lehrer eine Gruppe von Schülern um sich hatte, saß hier ein Knabe, also ein Schüler, und hatte eine Gruppe von Lehrern um sich. Wie kriegt er das hin? Sicher wird er schon mit seinen 12 Jahren eine besondere Persönlichkeit gewesen sein. Aber der Grund, wie er die Aufmerksamkeit der Lehrerschaft erhielt, den kennen wir bereits. Genau wie er es mit Adam, Eva und Kain gemacht hatte, so wie er mit denen geredet hatte, tat er es auch mit den Lehrern aus seiner Zeit. Er fragte. Durch Fragen forderte er ihren Verstand heraus, sich zu bewegen. Ich finde das sehr schön, dass wir in unserer Sabbatschule, bevor wir anfangen mit dem Bibelgespräch, uns bewegen. Wir müssen uns erheben, wir müssen den Stuhl nehmen, an eine andere Stelle rücken. Wir gucken in eine andere Richtung, wir bewegen uns, bevor wir miteinander reden. Also durch Fragen forderte er ihren Verstand heraus, sich zu bewegen, ein Bild für uns. Er wollte nicht, dass sie bei ihren gewohnten Denkmustern sitzen bleiben. Die Lehrer, die sich vielleicht anfangs dem Charme des fragenden Kindes nicht entziehen konnten, die verwunderten sich dann über seinen Verstand und seine Antworten. Und vielleicht begriff mancher von ihnen, dass ihre Aufgabe nicht darin bestehen sollte, Asche zu hüten, sondern die Flamme des Geistes brennen zu lassen. Mit Jesus wäre ich auch gerne in einer Sabbatschulklasse gewesen. Die Fragen, die er zum Thema findet, die regen unseren Geist an, die lenken uns so, dass wir von einer Erkenntnis zur anderen wachsen. In Markus 1, Vers 21, Markus 1, Vers 21, da lesen wir, was Jesus am Sabbat machte. Er geht in die Synagoge, um zu lehren, Vers 2. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Im Alten Testament traf man sich im Tempel, wie wir gerade von Josia gehört hatten. In den Evangelien, in der Apostelgeschichte und in den Briefen ist immer wieder von Synagogen die Rede. Dorthin ging der Paulus, wenn er in eine neue Stadt, dann suchte er die Synagoge oder wo sich die Leute trafen. Was ist überhaupt eine Synagoge? Im Internetlexikon Wikipedia, da lesen wir, eine Synagoge, das kommt von Griechisch und heißt sich versammeln. Eine Synagoge ist ein jüdisches Versammlungs- und Gotteshaus für Gebet, Schriftstudium und Unterweisung. Die hebräische Bezeichnung für Synagoge ist Bet Knesset. Den Begriff Knesset kennt ihr alle, wenn ihr Nachrichten hört. Das nennt sich, das ist Versammlung. Knesset in den Nachrichten ist die Volksversammlung. Und Bet Knesset, Knesset heißt einfach nur Haus der Versammlung. Seltener wird es auch Bet Tefila genannt, Haus des Gebetes. Und im Jiddischen, das ist diese alte Sprache, die es nicht mehr so häufig gibt, aber im Jiddischen, da heißt die Synagoge einfach nur Schul. Schul. Wir lassen das E weg, Schule, Schul. Sie ist unterteilt in den Gebetsraum und in kleinere Räume zum Studium. Diese Lehrräume werden als Bet Midrash, Haus der Lehre, bezeichnet. Hinzu kommen meist weitere Räume zu Versammlungszwecken, Toiletten und so weiter. Na, habt ihr die Beschreibung der Ahorn Allee 35 erkannt? Es ist alles da. Versammlungsraum, Nebenräume. Es ist alles da, was zu, auch Toiletten, was zu einer guten Synagoge gehört. Außer natürlich der Mauer, des Gitters und des Vorhanges, der die Frauen von den Männern trennt. Am meisten gefreut habe ich mich über die jiddische Bezeichnung, die ganz einfach Schul lautet. Bevor ich als Kind zwischen Bibelgespräch und Predigt unterscheiden konnte, das Ganze nannte man dann Gottesdienst, da war das Gesamte, der gesamte Gottesdienst, das gesamte Ding, das gesamte Gebäude, die gesamte Aktion für mich in dem Begriff Sabbatschule zusammengefasst. Bevor ich das Ganze auflösen konnte, aus welchen Bereichen der Gottesdienst besteht. Das war einfach nur die Sabbatschule. Und die schloss mit dem Amen, nee, mit der Gnade. Das vielleicht schönste Beispiel für den Geist des Studiums, der in einer Synagoge herrschen kann, finden wir in der Apostelgeschichte 17, Vers 10. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Apostelgeschichte 17, Vers 10. Paulus und Silas hatten Probleme in einem Ort. Und die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten wöchentlich in der Schrift, ob sich so verhielte. Ja, danke. Da steht natürlich täglich. Sie forschten täglich in der Schrift. In den Jahrhunderten, die auf die Zeit des Urchristentums folgten, fand Lehre und Unterweisung auf unterschiedliche Weise statt. Da sind die Skriptorien, also die Schreibstuben in den Klöstern, und denen haben wir es zum Teil zu verdanken, dass mit den bescheidenen Mitteln der damaligen Zeit heilige Schriften in ihrem Urtext sorgfältig aufbewahrt worden sind und treu abgeschrieben worden. In Gemeinschaften wie den Waldensern und Albigensern haben wir es zu verdanken, dass die heiligen Schriften unter die Menschen kamen. Der große Sprung fand statt mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, der 1455 eine Bibel erstmals in gedruckter Form vorlegte. Was sich seitdem verändert hat, ist beispiellos. Die Aufforderung an die Propheten müsste nicht mehr lauten, schreibe, sondern drucke, kopiere, faxe, maile, stell's in die WhatsApp-Gruppe. Twittern ist zu kurz, aber nutze alle Möglichkeiten der Datenweitergabe. Und jetzt möchte ich einmal zusammenfassen, was wir bisher betrachtet haben. Gott will sein Volk lehren. Information hilft, Fehler zu vermeiden. Information soll durch treue und zuverlässige Personen weiterverbreitet werden. Gottes Lieblingstechnik, den Schüler zur Erkenntnis zu führen, besteht in dem Gebrauch von Fragen, die zum Nachdenken anregen. Also wenn wir merken, dass wir mehr Antworten haben als Fragen, dann stimmt was nicht mit uns. Und tägliches Studium ist notwendig. Auf welche Weise bekam nun die Sabbatschule oder das Bibelgespräch die Form, wie wir sie heute kennen? Das White Estate Digital Research Center. Das ist also ein Zentrum von Leuten, die arbeiten an dem, was Ellen White so geschrieben und getan hat. Das gibt uns folgende Auskunft. Die Anfänge dieser Einrichtung der Sabbatschule wurden im Jahre 1852 gelegt, als James White vorschlug, ein monatliches Heft für die Jugend zu veröffentlichen, welches 4 oder 5 Studienanleitungen pro Monat enthalten sollte. Es sollte ein Thema wöchentlich in Form von Frage und Antwort dargestellt werden. Der Titel dieses Heftes sollte lauten The Youth Instructor, das heißt der Ausbilder der Jugend. Diese Studienanleitungen wurden zunächst in familiären und im häuslichen Rahmen durchgearbeitet. Die erste Sabbatschule in größerem Maßstab wurde wahrscheinlich 1853 von James White in Rochester, New York, organisiert. Ursprünglich ist also die Zielgruppe dieser Einrichtung die Jugend. Aber was für die Jugend gut ist, das kann für die Erwachsene nicht schlecht sein. Denn nach Ellen White sind Männer und Frauen nichts anderes als erwachsene Kinder. Wenn die Sabbatschule seit 1852 existiert, dann ist sie heute knapp 170 Jahre alt. Und sie ist einzigartig unter allen christlichen Kirchen. Was macht sie so einzigartig? Wie wirkt sie? Das Studium der Sabbatschullektion stärkt unsere Beziehung zu Gott, indem wir uns täglich mit seinem Wort befassen. Das Studium der Sabbatschullektion stärkt unsere Gemeinschaft untereinander, weil wir uns weltweit am Sabbat über ein gemeinsames Thema austauschen. Und drittens, das Studium der Sabbatschullektion ist ein Mittel zur Seelengewinnung. Besonders diesen letzten Punkt müssen wir näher betrachten, wenn es funktionieren soll. Ellen White drückt es so aus: Es sollte das Ziel der Sabbatschule sein, Seelen zu gewinnen. Der Arbeitsablauf mag richtig sein, die Einrichtung die beste, die man sich wünscht. Wenn aber die Kinder und Jugendlichen nicht zu Christus geführt werden, ist die Sabbatschule ein Misserfolg. Das schreibt sie in Zeugnisse für die Sabbatschule, das ist ein Zitat von ihr. Sie denkt beim Stichwort Seelengewinnung also zuallererst an die Kinder und Jugendlichen in unseren Reihen. Sie unterscheidet aber auch klar zwischen der Weitergabe von Informationen und der Erfahrung der Wiedergeburt. Wieder ein Zitat. Sicherlich ist es wichtig, sich mit den Begründungen für unseren Glauben vertraut zu machen. Die für uns wichtigste Erkenntnis ist jedoch die Erfahrung und Bedeutung unserer Wiedergeburt. Da sind wir wieder beim Ausgangstext. Ein Schriftgelehrter, der ein Jünger geworden ist. Wir können noch so sehr in der Bibel studieren und noch so gut Bescheid wissen. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann sind wir schlaue Verlorene. Wie sieht die religiöse Erfahrung derer aus, die in der Sabbatschule mitarbeiten? Auch wieder ein Zitat von Ellen White. Das Licht der Wahrheit scheint in den Geist und das Herz der Lehrer und Schüler, damit sie es an die weiterreichen, die ohne Christus sind. Später entwirft sie ein Bild vom Idealzustand einer Sabbatschulbetrachtung. Jetzt hört gut zu. Wenn junge Männer und Frauen besonnen sind und Frömmigkeit und Hingabe entwickeln, werden sie ihr Licht anderen leuchten lassen. Eine belebende Kraft wird die Gemeinde durchwehen. Es wäre gut, wenn man dem Bibelstudium eine Stunde widmen könnte. Wir haben eine knappe Dreiviertel. Die jungen Leute, Bekehrte und Unbekehrte, sollten sich zum Gebet und zum Austausch ihrer Erfahrungen versammeln. Die Jugend sollte die Möglichkeit erhalten, ihre Gefühle auszudrücken. Also Freiheit der Rede. Es wäre gut, zuerst einen urteilsfähigen Leiter auszuwählen, der wenig spricht, aber viel ermutigt. Und ab und zu ein Wort fallen lässt, um Jugendlichen am Anfang ihres Glaubenlebens zu helfen und sie zu stärken. Sobald sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, sollte einer von ihnen, von den Jugendlichen, die Leitung übernehmen. Und so können Mitarbeiter herangezogen werden, die Gottes Wohlwollen finden. So viel zur Arbeit für unsere Kinder und Jugendlichen. Ellen White hat nun auch Anregungen für den Umgang mit Christen anderer Kirchen. Sie schreibt, führt die Sabbatschulbetrachtung nicht in einer trockenen und geistlosen Weise durch. hinterlasst im Denken der Leute den Eindruck, dass die Bibel und die Bibel allein die Richtschnur unseres Glaubens ist und Aussagen und Handlungen von Menschen nicht der Maßstab unserer Lehren oder Handelns sind. Die Kinder müssen die wichtige Lektion lernen, dass sie von jedem Funken von Selbstsucht und Engstirnigkeit frei sein müssen. Lehrt sie, dass Christus starb, um Sünder zu erretten, und wir mit großer Feinfühligkeit und Geduld für die arbeiten sollen, die nicht unseren Glauben teilen, denn ihre Seelen sind aus Gottes Sicht kostbar. Wir sollten niemanden geringschätzig behandeln. Für Heuchelei und Selbstgerechtigkeit gibt es keinen Platz. Wir begegnen vielen wahren Christen, die nicht unserer Gemeinde angehören, aber nach der Erkenntnis leben, die sie besitzen. Sie stehen bei Gott in größerer Gunst als diejenigen, die mehr Licht besitzen, aber es nicht durch entsprechende Werke vergrößern. Wir haben jetzt das Jahr 2018. In diesem Hause der Schulen sind wir Sabbat für Sabbat zusammengekommen und haben gemeinsam Kinder und Erwachsene getrennt, aber in der Kindergeschichte dann wieder gemeinsam Gottes Wort studiert. Und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und mich im Namen der ganzen Gemeinde Hamm bei allen zu bedanken, die durch ihren Dienst in der Abteilung der Sabbatschule geholfen haben, Entscheidungen für Christus zu treffen und die Beziehung zu unserem Erlöser zu stärken. Ich möchte mich bedanken bei Kirsten Danz, bei Kelly Olmer, Armin Danz, Angelika Effland, Karina Tipp, bei der Nicole, bei Dimitri Schmell, beim Kevin, Roberto Bosle, Adam Olmer, die Ute Krack, Nicole Slivka hatte ich schon, Matti Fatzter, Junna, Sylvia Züwitz, Olga Hinz, Rebecca Prasse, Gisela Prasse, Hans-Peter Maul, Christine Siedenbiedel, Andreas Krack, Roman Rabiniak, Ilona Urban, Lydia Olmer, Ursula Beitz, Anna Schmell, Herald Züwitz. Vielen Dank an alle. Ich bin sicher, dass dieses Team von Sabbatschule und Kindersabbatschule, dass eines Tages hier Erwachsene sind, die gerne an Tante Gisela und an Onkel Roberto zurückdenken und die gemeinsam wie ein guter Hausvater Neues und Altes aus ihrem Schatz hervorgeholt haben. Ach, und wie war das noch mit dem lebenslangen Lernen? Gilt das denn auch für die Ewigkeit? Lassen wir da noch einmal Ellen White zu Wort kommen im großen Kampf. Dort werden da schreibt sie, dort, das heißt auf der neuen Erde, werden unsterbliche Geister mit unermüdlicher Freude die Wunder der schöpferischen Macht und die Geheimnisse der erlösenden Liebe betrachten. Dort wird kein grausamer, betrügerischer Feind sein, um zur Gottvergessenheit zu verführen. Jede Anlage wird entwickelt werden, jede Fähigkeit wird zunehmen. Die wachsenden Kenntnisse werden weder das Gedächtnis ermüden noch die Tatkraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen können ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, das höchste Verlangen kann verwirklicht werden. Und doch gibt es immer neue Höhen zu erklimmen, neue Wunder anzustaunen, neue Wahrheiten zu erfassen und neue Aufgaben werden die Kräfte des Geistes, der Seele und des Leibes entwickeln. Gott segne die Sabbatschule und euch in diesem Jahr, in diesem Quartal und jeden Wochentag neu. Amen.